Jede Frau hat eine Geschichte.
Dann erzähl das.
Seid mutig.
Wenn dich jemand fragt, sag generell ja.
Dann zeigt es einfach, wie man Geschichten erzählt, macht einen großen Unterschied.
Willkommen bei der zweiten Staffel von Die Storytellerin. Überzeuge mit Gänsehautmomenten. Eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Ich bin Adriane Richter und freue mich, dass du heute dabei bist. Liebe Storytelling-Freunde, heute ist Petra Sammer bei mir zu Gast, eine waschechte Kommunikationsexpertin und Beraterin für Storytelling. Wir werden uns darüber unterhalten, ob sich Storytelling überhaupt verändert oder ob es eigentlich immer dieselbe Story ist, derselbe Plot. Wiederum, was kann KI denn im Bereich Storytelling? Wo sind die Grenzen? Was kann's? Was spuckt's denn aus? Und dann, wie können wir denn selber die besten Stories schreiben? Und da kriegen wir Tipps von unserer Expertin, die mehrere Bücher geschrieben hat. Und ganz zum Schluss gibt's auch noch was zu gewinnen. Also legen wir los, liebe Petra. Ich bin so froh, dass du heute hier bist.
Ebenso, ich bin genauso happy. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es gibt so viele tolle Storytellerinnen, die hier auch schon gesprochen haben. Und da reihe ich mich sehr, sehr gerne ein.
Super. Legen wir doch mal los. Ich hatte einen Kollegen, arbeitet in einer Unternehmensberatung und der hat gemeint, Storytelling ist doch immer dasselbe. Ne? Also immer diese Hero Journey und es verändert sich doch irgendwie gar nicht. Und das hat er mir am Tag, bevor wir zum Mittagessen gegangen sind, gesagt. Und da haben wir darüber gesprochen und ich fand es sehr spannend, was du dazu sagst. Ist es denn so?
Ja, ich kann nachvollziehen, dass man diese Reaktion hat. Ich kenne den Fachbegriff jetzt in der Kommunikation, also ich komme aus der Unternehmenskommunikation, PR, Marketing. Ich glaube, da beschäftige ich mich mit dem Begriff so seit 2010 und auch übrigens der Begriff der Heldenreise wabert auch durch die Branche seit der Zeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das Gefühl hat, das sind doch immer die gleichen Muster und jetzt haben wir es alle schon mal gehört und jeder war ja auch schon mal in so einem Training. Tatsächlich verändert sich aber eine ganze Menge und das fängt eigentlich schon mal damit an, dass ich selber sehr skeptisch mit dem Thema Heldenreise bin, weil das ist wirklich ein altes Muster. Das kommt aus der Mythologie. Joseph Campbell, Anthropologe, der hat das erforscht, 4000 Mythen sich angeschaut und ja, festgestellt, da gibt es immer so ein gleiches Strukturmuster. So ein Held zieht aus, macht ein Abenteuer und kommt dann verändert zurück. Und es klingt eigentlich auch toll, als ob wir das für uns selber anwenden könnten, aber das Leben ist halt keine Heldenreise. Also für Mythen mag das super funktionieren, aber wenn ich eine Unternehmensstory oder auch meine persönliche, man nennt sowas ja Signature Story, also was ich so über mich erzähle, natürlich wäre das toll, wenn ich da eine Heldenreise erzählen könnte oder Heldinnenreise, kann ich auch machen. Ich finde, was man aber erstmal sieht oft, dass viele dieser Stories dann konstruiert sind, das sieht man oft. Aber es sind zum Teil auch Muster, die nicht mehr funktionieren, gerade wenn wir uns jetzt was ganz was anderes anschauen, jetzt nicht im Gesprochenen, sondern Social Media, da funktioniert das eigentlich fast gar nicht mehr, weil wir da so schnell auf den Höhepunkt kommen müssen. Wir haben so wenig Zeit. Die Heldenreise nimmt sich voll Zeit. Die erzählt erstmal, hier ist der Held, hier ist das Problem, hier sind die Abenteuer. Die Zeit habe ich in Social Media gar nicht. Da verändert sich also schon mal grundsätzlich Muster. Bis hin zu auch, wenn man Storytelling definiert als Struktur, vielleicht für eine Präsentation, für Keynotes zum Beispiel. Auch da kommt der Begriff ja häufig vor. Und ja, da gibt es auch bewährte Muster, aber auch hier müssen wir ändern. Wir können nicht mehr von dem Publikum verlangen, dass wir erstmal, ja, wir können nochmal begrüßen, guten Tag und dann, das ist die Ausgangslage, das haben wir recherchiert. Also so eine Rampe, so hat man das früher auch gemacht. Und in wissenschaftlichen Vorträgen macht man es zum Teil auch noch, wenn das Publikum super interessiert ist. Aber gerade in Kinos habe ich oft ein ganz buntes Publikum. Da muss ich eine ganz andere Struktur anwenden. Also rein strukturell verändert sich schon einiges. Und dann nenne ich nochmal einen letzten Aspekt, den wir aus dem Kino auch alle kennen. Früher war meistens immer so ein Held der oder eine Heldin, also ein Protagonist. Wir sehen schon seit einer ganzen Weile, dass gerade Hollywood immer mehr Gruppen als Helden zeigt. Die Avengers, also wir kennen das ja aus von diesen Superhelden. Das ist nämlich nicht mehr einer. Dann waren ja mal so zwei, Superman und Batman. Und jetzt treten die Gruppen auf. Also man sieht, es gibt ganz an vielen Ecken Veränderungen, wie sich Storytelling verändert.
Das ist total spannend. Ich denke auch, man sagt ja auch, die Menschen hätten mittlerweile eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Ich weiß nicht so recht, wie man das von einem Goldfisch genauso messen möchte, die Aufmerksamkeit. Aber lassen wir es mal dahingestellt sein. Es hat verfangen, dieser Plot.
Es stand, glaube ich, in meiner Studie von Microsoft und die Leute haben sich verliebt in diesen Begriff. Aber wie sie es gemessen haben, weiß ich auch nicht.
Ja, genau. Aber ich merke es an mir selber, ich merke es bei meinen Kindern. Wir sind es gewohnt, immer kürzer abgeholt zu werden. Ja, und wir wollen eben schneller gleich wissen, um was geht's und wie geht's aus und what's in it for me. Das ist doch schon so etwas, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde auch in den Filmen, du hast viele Menschen, die eine Veränderung erfahren, finde ich auch. Also es ist nicht mehr nur die eine Person, die sich verändert, sondern es verändert sich der Held, es verändert sich aber auch der Gegner und es verändert sich auch noch, also viele Personen, oder? Ist das
absolut
auch so?
Absolut, also gerade zum Beispiel bei seriellem Erzählen, also da, was wir von Netflix und so kennen, gewöhnen wir uns durchaus an sehr komplexe Geschichten. Also früher waren die sehr einfach strukturiert. Und jetzt trainieren wir uns fast an, das ist auch sehr komplex, was eigentlich auch widerspiegelt, wie die Welt jetzt da draußen ist. Aber es gibt auch schon wieder die Gegenbewegung. Also es gibt ein sehr schönes Zitat von Naval Ravikant, das ist ein Investor in Silicon Valley, ist glaube ich mit Uber und also reich geworden. Jedenfalls macht er Startup-Investments und von dem, finde ich, stammt eine sehr schöne Metapher, der sagt: Wenn wir uns anschauen, wie wir mit Informationen und Social Media und diesem Doomscrolling so umgehen, das ist wie wenn wir durch eine Bibliothek laufen würden und nur links und rechts in die Regale schauen und uns die bunten Buchrücken anschauen. Wir sollten viel lieber mal stehen bleiben, ein Buch rausnehmen und eine Story wirklich hineinlesen und wirklich vertiefen. Also da gibt es schon so die ersten Anmahner, die Zeit der Sensation, dieses Scrollen, das ganze Thema Abhängigkeit, also muss man jetzt diesen Kindern mal diese Tools wegnehmen, weil die einfach süchtig danach werden. Das steckt ja schon drin, dass wir jetzt unsere Erfahrungen gemacht haben und dass wir eigentlich damit auch keine wirklichen Geschichten mehr vertiefen, sondern sie nur noch so anreißen. Und das gilt auch für die Unternehmenskommunikation, wo ich schon merke, wenn man eine Pressemitteilung macht, dann macht man sich vielleicht noch die Mühe und geht in die Tiefe, weil man davon ausgeht, der Journalist, der die in die Hand nimmt, der liest da rein. Das ist eine sehr intensive Story im Sinn von Vertiefen. Beim letzten Podcast hattest du ja eine Redakteurin hier zu Gast, die Heike Bangert, die ja auch eine eigene Interpretation, also eine journalistische Interpretation von Story hat. Und die versteht da drin, wo ist der tiefe Kern, wo sind die Faktendaten, die hinter einem Unternehmen oder hinter einer Aktie oder einem Investment stehen. Das machen wir uns bei einer Unternehmenskommunikation, wenn wir so für Journalisten schreiben, dann nehmen wir uns die Mühe. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, wie LinkedIn gefüttert wird, gerade auch mit dem Einsatz mit KI, da reißen wir alle Sachen immer nur noch kurz an, ja, weil wir wissen, die User, die rennen halt durch LinkedIn, scrollen und der aufschreiendste Satz, der macht es dann eigentlich, aber ich komme nicht mehr rein wirklich in eine gute Story. Und da glaube ich, müssen wir wieder zu einer Balance zumindest zurückkommen. Also da können schon die kurzen Posts sind schon in Ordnung, klar, aber ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir auch die Kunst verlieren, dann wirklich tiefergehende Stories zu erzählen.
Das ist eine super spannende Sache, weil ich habe jetzt auch gerade einen Artikel geschrieben für ein Fachmagazin, also Data und Tech, also noch trockener geht's nicht, und ich habe über KI und Storytelling geschrieben. Und dann habe ich das Briefing bekommen, ja, maximal 2500 bis 3900 Zeichen. Das ist, 3900 ist so eine DIN A4-Seite mit Word geschrieben, ja, so normal. Das ist echt nicht viel. Und ich war ein bisschen unglücklich, weil natürlich ich in die Tiefe gehen wollte. Ich wollte ja wirklich dann auch das Know-how teilen. Und dann in einer Seite, da musst du dich wirklich, ich mag Kolumnen, ich mag auch gerne so wirklich so Streiflicht oder so. Also ich habe auch Kolumnen geschrieben für Focus Money. Und ich fand das super, so wirklich ganz kurz und knapp, dennoch auch Informationen, auch was Neues, Interessantes zu vermitteln. Aber ich fand es auch wiederum schade, meine Güte, noch nicht mal in einem Fachartikel, in so einem Print, es ist ein Printheft am Ende, hat man mehr als eine Seite. Zeit.
Ja, es mag für das Format jetzt vielleicht auch funktionieren, aber es gibt viele andere Formate, wo ich den Eindruck habe, dass man dem Publikum immer gar nicht mehr zutraut, dass es sich so lang konzentrieren möge. Und dem stimmt ja nicht so. Wir wissen, dass gerade auch so wieder Marketing-Long-Formate, also da ist ja zum Beispiel ein YouTube-Video mit 8 Minuten sehr lang, also während der klassische Werbe Spot 15 Sekunden, 30 Sekunden, aber wenn ich da so 8 Minuten wirklich Zeit nehme, eine längere Geschichte zu erzählen, ein Fallbeispiel von einer Anwendung, von einem Produkt, aber ich gehe dann auch tiefer rein, wie das Unternehmen das anwendet, was es damit gemacht hat, was es mit den Unternehmen, mit den Mitarbeitern macht, dass auch solche Formate sehr erfolgreich sein können. Es gibt ein ganz großartiges Beispiel, schon bisschen her ist von DHL, also Post oder DHL, die haben, die erproben Drohnen in Afrika. Und zwar werden da Medikamente transportiert. Also auch hier, weiß ich nicht, ob man dicht besiedelten, wir senden ja hier von München aus, im dicht besiedelten München, man die Drohnen sich vorstellen könne, die da Postpaketchen verteilen. Aber in Afrika erstens ist da ein bisschen Platz. Ich glaube, es konkret war in Tansania. Und zweitens sind die Straßenverhältnisse so schlecht, dass die Drohne immer im Vorteil ist, gerade bei Medikamenten und beim medizinischen Einsatz. Und es gibt diese Geschichte über die Anwendung, dieses kleine Krankenhaus, die das also testen, als 15 Sekünder, wie so ein Teaser, so ganz knapp, so hier geht es um Leben und Tod. Dann gibt es das als 40 Sekünder, wo es schon mal tiefer einsteigt, wo eine Patientin schon gezeigt wird und dann gibt es das auch als einen 5-minütigen Film. Und die jetzt diesen 5-minütigen Film lesen, sich anschauen, die vertiefen dieses Thema, die sind wirklich daran interessiert. Und es braucht eigentlich mittlerweile alle 3 Formate. Weil ich werde sehr oft gefragt, so, wie lang ist denn das optimale Länge für so ein Video? In welchem Zeitraum kann man denn eine Story erzählen? Grundsätzlich würde ich sagen, Geschichten brauchen immer Zeit, sonst entwickeln sie sich einfach nicht gut. Aber wie so beim klassischen Trailer kann man das schon verdichten. Aber ein wirklich interessiertes Publikum wird sich auch 5 Minuten Zeit nehmen. Und es hängt eben vom Format ab, aber ich glaube, wir sollten unserem Publikum mal ein bisschen mehr zutrauen.
Ja, und vielleicht sind wir auch mehr gefordert. Also ich denke auch, ein guter Keynote-Speaker hört da oft danach den Satz, Mensch, ich hätte Ihnen noch viel länger zuhören können oder auch einer Frau, ja, gerne länger zuhören können, wenn es eben auch gut gemacht ist. Also dann muss der 5 Minuten auch gut gemacht sein und dann haben die Leute auch Lust drauf. Ich glaube auch, wir unterschätzen unser Publikum. Wir unterschätzen es auch bei LinkedIn, weil da haben wir ja eigentlich ein Business-Publikum. Und wenn die dann mal wirklich ein Thema vertiefen wollen, dann nehmen die sich auch die Zeit. Apropos Zeit, nehmen wir doch uns jetzt mal die Zeit für KI und Storytelling. Du hast es schon mal ganz kurz angeschnitten. Kein Podcast, keine Konferenz mehr ohne künstliche Intelligenz. Es ist wirklich so. Aber es ist ja auch wirklich frappierend, was da passiert und die disruptive Kraft ist enorm. Was können denn künstliche Intelligenz, was kann das uns helfen im Bereich Storytelling? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Wo sind die Grenzen? Was sagst du?
Also erstmal funktioniert es perfekt. ChatGPT und Konsorten, ich meine, sind Language-Modelle, sie sind auf Sprache trainiert und auf Mustererkennung. Die können perfekt eine Geschichte erzählen. Also die wissen, da braucht es einen Anfangsimpuls, es braucht einen, kennen die kompletten literaturwissenschaftlichen und auch an allen Filmhochschulen trainiert, für Drehbuchautoren trainierten Modelle. Da braucht es ein Inciting Incident, also da muss irgendein Vorfall passieren, dann bekommt die Geschichte Fahrt, dann braucht es einen Höhepunkt, dann braucht es einen zweiten Höhepunkt, ein zweiter, dritter Plotpoint von Sid Field stammt dieses Modell und dann ein rapides Ende oder ein überraschender Twist am Schluss. Also von der Struktur her kann, nimm jetzt einfach mal ChatGPT oder Claude oder wie auch immer, also alle Sprachmodelle zumindest, können das ganz, ganz großartig und können uns auch unterstützend helfen. Und da würde ich auch zu raten, also gerade für Kollegen, Kolleginnen da draußen, die so ein bisschen Angst vorm weißen Blatt Papier haben, so, wie fange ich denn an? Ja, lasst euch einfach mal 5 Einstiege geben, lasst euch 5 oder 10 Ideen für Protagonisten in einer Story geben und so. Es ist also klassische Nutzung, wie man seine Kreativität auch so ein bisschen boostert. Da würde ich auf jeden Fall verraten. Ich bin ein bisschen aber verhalten, weil ich sehe jetzt schon auch ein bisschen die Schwierigkeiten, die damit einhergehen, wir alle. Aber im Fall von Storytelling kommt zum Teil die Nutzung der KI oder die Gefahren so aus einer, für mich war das am Anfang ganz ungewohnten Seite. Da ist nämlich zum Beispiel eins, die verstärkte Nutzung von KI. Es gibt dazu eine Studie auch von Microsoft, die das weltweit eine Umfrage dazu gemacht haben. Die haben das herausgefunden. KI, die Nutzung führt zu einem unsozialen Verhalten. Wir lieben vielleicht unsere KI, wir geben ihr vielleicht sogar Namen, also habe gehört.
Ja, wir haben auch, also die von meinem Mann heißt Chatty und ich habe sie so genannt.
Was ja auch ganz wunderbar ist, dass man sowas ein bisschen vermenschlicht, lässt sich auch leicht damit arbeiten, aber hinzu kommt auch, glaube ich, dass je mehr man sich also eingräbt in die Zusammenarbeit mit nur seinem maschinellen Counterpart, kommt man eigene kommunikative Fähigkeiten auch verlernt und langfristig damit aber auch die Fähigkeit selber des Storytellings, des Geschichtenerzählens verlernt. Darum ist es ja auch so wichtig, dass Eltern ihren Kindern vorlesen und nicht alles der Tonybox überlassen, dass sie selber vielleicht auch mal eine Geschichte erfinden. Also dass wir uns laufend selber trainieren, weil wenn wir das alles den Maschinen übergeben und überlassen, dann trainieren wir diese Muskeln nicht mehr. Also da sehe ich eher ein bisschen die Gefahr in der vielleicht zu intensiven Zusammenarbeit mit KI.
Brain fried sind wir dann, heißt es ja so schön im Fach. Das ist ein Fachbegriff. Brain fried.
Und es gilt eben nicht nur fürs Logische. Man sagt, ich kann logische Argumente gut aneinander rein und so, und dann überlasse das alles immer ChatGPT, sondern das gilt auch im Erzählerischen. Obwohl wir eigentlich ja eine Gefahr beim Erzählerischen quasi merzen können, oder haben wir hier nicht. Wir haben ja in der Regel mit fiktiven Geschichten zu tun oder fiktiven Aspekten in Storytelling. Da ist ChatGPT immer auf der sicheren Seite, weil wir hören ja halluzinieren, diese KIs hauen ja schon das eine oder andere Mal einen Fehler rein, wenn es gerade um Daten und Fakten geht. Beim Storytelling stört uns das jetzt nicht so sehr, weil da brauchen wir ja eigentlich nur die Sprachkraft dieser Maschinen.
Spannend. Jetzt ist ja so, viele sagen ja, das, was dann da rauskommt, das ist aber halt dann irgendwie, wie Daniel Kahnemann sagt, seelenlos, leblos, da fehlt der Human Touch. Das würden die Menschen auch bemerken. Das hat ja auch Harvard Business School, hat ja da schon ganz interessante Studien dazu. So 61% der Leute haben festgestellt, ob diese, also richtig getippt, ob die E-Mail vom CEO wirklich stammt oder ob die seinen Chatbot gemacht hat. Also die Menschen haben doch ein recht sicheres Gespür dafür, was wirklich menschlich ist. Wo sind denn da die Grenzen von der KI und wie würdest du sagen, also ja, Ideen finden mit KI, super. Also gerade für die, die vielleicht auch sich da ein bisschen schwerer tun. Aber ganz schreiben, ja, nein, kann das die KI? Also dann auch.
Ganz schreiben kann sie schon, auf jeden Fall. Aber das Wichtigste einer Story beginnt ja vor der Story. Jede gute Geschichte braucht einen Grund, erzählt zu werden. Und diesen Grund zu finden, das kann die KI eben nicht. Also was wir mit der KI, glaube ich, was wir jetzt laufend erleben, wir kriegen mehr Zeug, wir kriegen mehr gleiches Zeug und, das ist das Allerschlimmste eigentlich, wir kriegen mehr gleichgültiges Zeug. Also wenn es keine Relevanz mehr hat, das sieht man ja ganz stark zum Beispiel bei dem ganzen AI-Slop, bei diesen Bildern, die sind zwar krass, ein Jesus gemacht aus Homer, ein Hai, der durch ein New York läuft, wo man mal kurz hinschaut und so, oh krass, was ist denn das? Und dann aber sofort wieder vergisst, weil sonst klar, unser Hirn verarbeitet es gar nicht und denkt sich, ja, es ist halt so ein KI-Schmarren. Ein bisschen auch, ich habe auch nur eine neulich schöne Metapher, ja. Das ist ein bisschen wie Kartoffelchips essen, so, man kann nicht aufhören davon, aber es macht halt nicht satt.
Aber dick.
Das wäre dann das Pendant. Aber was es auch macht, nicht nur blöd, sondern eben es macht gleichgültig. Man schaut überhaupt nicht mehr so richtig hin. Und das macht es für uns Storyteller auch immer schwieriger durchzudringen. Und zwar gar nicht so sehr, glaube ich, weil sich die Leute nicht konzentrieren können, sondern weil es muss uns andersrum, es muss uns gelingen, dass eine Geschichte Relevanz hat, dass sie eine Bedeutung hat. Und das muss ich mir vorher überlegen. Also ich habe so eine kleine Mini-Methodik, was eine gute Geschichte ausmacht. Aber der allererste Aspekt, das sind nur so fünf Dinge, aber der allererste Aspekt ist diese gute Grund, diese sinnstiftende Idee, die in jeder guten Geschichte steckt. Das ist wie Harry Potter. Das sind 7 Bände. Ja, da geht es um einen Zauberer und er geht auf diese Schule und lernt immer mehr. Und am Schluss tritt er gegen den schlimmsten Zauberer aller Zeiten an. Das ist der Plot, das ist die Handlung. Aber J.K. Rowling geht es im tiefsten Inneren, in all diesen 7 Bänden, tausenden von Seiten, um einen bestimmten Gedanken. Die Geschichte ist nur der Beleg für diesen Gedanken. Und dieser Gedanke ist, wie wichtig Freundschaft ist. Jetzt sind wir hier aber durchaus ja auch in einem Business-Umfeld unterwegs. Da werden wir meistens Geschichten aber suchen, die wir nicht ganz fiktional und frei erzählen, sondern wir wollen vielleicht von einem Lagerarbeiter erzählen im eigenen Unternehmen, der genau die Business-Werte, die wir gerade groß überall in der Firma an die Wände schreiben, die erfüllt der oder die. Diese Person findet mit ChatGPT auch nicht. Ich muss ins Lager gehen und den oder die finden. Ich muss mit den Menschen sprechen. Ich muss Stories suchen. Da kann mir leider die KI dann auch nicht helfen.
Oder Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Eigentlich schon. Ja.
Ich merke schon. Ja, du bist richtig. Team KI. Ich merke schon.
Ja, ich bin so. Neulich hat ein Kunde nach einem Workshop gefragt, dass das Team mehr wieder befähigt wird, selber also erzählen zu können. Und ich habe dann natürlich klar, wir reden ja überall über KI, so, ja, soll ich auch einbauen, wo man denn das nutzen kann und wie man es nutzen kann. Oder ich meine, am Ende sollen die aber das selber, und war da ein bisschen kritisch und dann sagt der Kunde, aber bitte kein KI-Bashing, weil wir haben jetzt gerade mühevoll irgendwelche Trainings eingeführt, dass sie mehr KI nutzen. Also ich glaube, wir sind gerade in so einem Zwischenfeld, wir probieren aus. Wir sind an vielen Stellen, glaube ich, enttäuscht. Das merkt man jetzt schon. Also da geht jetzt die Kurve schon ein bisschen so nach unten. Aber trotzdem, es ist, also wie gesagt, allein schon, wenn man sowas wie Jasper ist ja zum Beispiel, es gibt unglaublich viele KI-Tools, die gerade im Storytelling-Bereich helfen. Wir könnten ja auch in den Shownotes eine kleine Liste mal da reinnehmen.
Sehr gerne.
Also brauche ich jetzt eigentlich gar nicht aufzählen. Es gibt auch unzählig viele für ganz verschiedene Anwendungen, die dir einfach sprachlich ein bisschen helfen. Und da kann man sich auch ein bisschen helfen lassen. Also gerade wie, gib mir einen guten Einstieg. Wie ist der erste Satz? Das ist ja unter Storytellern also mal legendär. Wie ist der erste Satz in einer geschriebenen Geschichte?
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, ich meine, oder? Also das sind doch erste Sätze.
In dem Film auch. Wie ist das erste Bild? Und das kann man diese Language-Modelle fragen. Ich habe hier folgende Grundstory, das ist der Plot. Wir werden die und die Außendrehs haben. Gib mir ein paar Ideen, wie das erste Bild aussehen sollte in diesem Video, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzielen. Damit reiße ich ja die Aufmerksamkeit. Das ist hilfreich, keine Frage. Das sollte man auf jeden Fall nutzen.
Aber das ist spannend, dass du das gesagt hast. Wir brauchen einen Grund, warum die Geschichte erzählt wird. Ich habe da ein kleines Déjà-vu, ich hatte ein Data Storytelling Workshop in Südtirol und ich hatte vorher ein Einzelcoaching mit einem der Teilnehmer gemacht und er hatte mir erzählt, dass er ja da im Silicon Valley gewesen war, dass er das so cool fand, weil da das Gefühl, du kannst alles erreichen, ja, the sky is the limit, diese unendlichen Möglichkeiten, das hat ihn dort total getriggert als Lebensgefühl. Und dass er das dann auch vermisst hat, als er zurück nach Deutschland gekommen ist, bei BMW gearbeitet hat und dann später Unternehmensberatung. Und dann haben wir haben eine Präsentation für ein neues Gebäude von diesem Unternehmen. Wir haben ein komplett neues Gebäude und es ist nicht nur ein Gebäude, es ist wirklich, das gesamte Quartier wird verändert dadurch. Und er sollte diese Präsentation halten und dann habe ich gesagt, ja Mensch, erzähl doch mal, was macht denn dieses Projekt mit dir? Was hat das mit dir zu tun? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht gibt es ja dir dieses Gefühl zurück, dass alles möglich ist, dass er eben in Silicon Valley hatte und seitdem eigentlich nicht mehr so sehr gespürt hat, aber jetzt wieder mit diesem Projekt. Und wenn er das am Anfang sagen würde, dann ist es eigentlich egal, was er danach noch erzählt, weil er hat die Leute auf jeden Fall persönlich gecatcht. Ja. Es ist eine Connex hergestellt zwischen dem Projekt und seine Vita.
Ja, ganz genau. Und oft, es klingt ja immer so banal, so, hoch, erzähl doch einfach, du warst im Silicon Valley. Man kann es sich ja ein bisschen spannender erzählen. Aber die Tatsache, genau wie du sagst, dass er das an seine eigene Erfahrung, an seine persönlich-menschliche Erfahrung andockt, die macht daraus wirklich eine Geschichte. Und das, da kann mir jetzt die KI einfach nicht helfen. Und das ist genau das, was Mitarbeitende, diese 61%, von denen du gesprochen hast, die erkennen, ist dieser Text von dem CEO nicht, zum Teil da auch rausspüren oder sogar rauslesen, dass es einfach ein abstrakter Text ist, der aber nichts mit einem tatsächlichen menschlichen Erfahrung zu tun hat. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir lernen, was eine gute Geschichte ausmacht, weil uns die KI so viel helfen kann, um zu erkennen, wo ist sie eben seelenlos und wo muss noch Seele rein. Wenn wir aber die Prinzipien einer guten Geschichte nicht kennen, dann nehmen wir halt diese scheinbar tollen Ergebnisse, die da mal ausgespuckt werden. Ja, das liest sich ja immer am ersten Mal so. Weißt du, wenn du nochmal, manchmal sogar nur eine Nacht drüber schläfst und denkst, Moment mal, das ist ja eigentlich alles hohl. Es ist eine großartige Sprache, die da rauskommt, aber diese Verwurzelung, die eine Story braucht, die schafft eine KI dann nicht.
Ja, und ich muss ja sagen, also ich bin ja eher Team Mensch. Ich kriege ja schon irgendwie so wirklich das kalte Grausen, wenn ich schon wieder Haltung lese, wenn ich schon wieder diese klassischen Formulierungen, nicht nur das, sondern auch das. Das liebt die KI. Scheinbar schreiben wir nur so, weil sie schreibt dafür die ganze Zeit so. Das ist unfassbar. Eben kann sehr gut so Claims ausspucken, das haben wir auch gemerkt. Also so die Headline dafür ist ganz gut. Claim am Anfang, Claim am Ende, gut. Vielleicht noch kleine Zusammenfassung in der Mitte, so die wichtigsten Punkte nochmal. Aber dazwischen, da fehlt das Fleisch am Knochen. Das ist einfach, schmeckt überhaupt nicht. Ja. Und macht uns, wie gesagt, nicht satt. Maximal, vielleicht dick
absolut. Oder und wir bekommen halt immer mehr vom Gleichen. Das ist halt das. Also das merkt man ja halt schon. Also ich glaube, diese Übersättigung sozusagen ist jetzt da auf jeden Fall schon. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber noch eine größere Herausforderung kommt eigentlich auch aus der Ecke, dass wenn wir uns zu sehr nur noch maschinelle Geschichten anschauen und lesen, die machen ja auch was mit uns. Also dann Geschichten prägen uns ja. Und umso wichtiger ist, dass wir das nicht den Maschinen einfach überlassen.
Also doch, Team Mensch, habe ich dich. Ha. Jetzt zum Schluss, weil die halbe Stunde schon fast vorbei ist. Wie können wir denn jetzt in a nutshell gute Stories, also wir brauchen erstmal diesen Why, warum?
Ja, wir brauchen einen guten Grund, absolut.
Einen guten Grund.
Das ist das Allerwichtigste. Gute Stories gehen viral, gute Geschichten werden weitererzählt und das liegt daran, dass sie einen Mehrwert haben. Entweder sie sind super informativ, da sind wir beim Journalistischen, ich habe Nachrichtenwert, oder aber sie haben ganz krassen Unterhaltungswert. Ja? Also auch die Pressesprecher dieser Welt müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie unterhaltsam sein müssen. Also wir können nicht mehr nur trockene Infos bieten. Oder wir haben einen sozialen Mehrwert. Wenn wir eine Geschichte unserem Publikum liefern, die wiederum ihrem Publikum weitererzählen, weil die ja auch Follower haben, dann ist es ja ein Stück weit so ein sozialer Mehrwert. Also auch über das muss man sich Gedanken machen. Und über alle fünf, also guter Grund, Held oder Protagonist, Konflikt, also das Drama, der Plot, Emotionalität und Mehrwert, da könnte ich einen Workshop zu jedem Einzelnen machen. Also das ist viel Arbeit, die ja hinter so einer Story steckt.
Gänsehautmomente pur. Und jetzt zum Schluss. Hätte ich natürlich gerne von der Multi-Buchautorin und 25 Jahre Geschäftsführerin bei Ketchum und so Expertin ein einziges Lieblingszitat, wo du wahrscheinlich Zehntausende hast. Aber Teilst du eins mit uns, wo du sagst, das möchtest du mitgeben?
Ich bin natürlich vorbereitet. Ich habe natürlich deine Podcasts gehört, die alle ganz großartig sind, und da habe ich das schon gesehen. Das war jetzt für mich aber brutal. Wenn man sich mein neues Buch in die Hand nimmt, wird sehen, ich liebe Zitate. Und es war gar nicht so einfach, eins rauszusehen. Aber doch eines finde ich, und es gilt für gerade die Zeit jetzt so. Es ist von Terry Pratchett. Das ist ein Science-Fiction oder ein Fiction- oder Fantasy-Autor, glaube ich sogar. Aber das hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Er sagt nämlich, ich glaube, ich habe es auch im Englischen Original bis extra mitgebracht: People think that stories are shaped by people. In fact, it's the other way around. Also Menschen glauben, dass Geschichten von Menschen gemacht werden, aber eigentlich ist es genau andersrum. Geschichten machen uns, und das finde ich ein ganz wunderbares Zitat.
Tolles Zitat, vielen Dank. Petra, wir sollten eigentlich eine Doppelfolge draus machen, und für alle, die nicht genug bekommen können, haben wir etwas zu verschenken. Und zwar das neueste Kompendium, wirklich geballtes Storytelling-Wissen von Petra Sammer. Und wir verlosen zwei Bücher an jeden, der mir eine Direktmessage per LinkedIn schickt und das Codewort nennt, und zwar Buch. Also, ich habe zwei Bücher für euch, meldet euch bei mir, und dann kriegt ihr dieses sogar mit einer Unterschrift von der Autorin zugesendet. Wunderbar, liebe Storytelling-Freunde, das war's auch schon. Und liebe Petra, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Das war eine weitere Folge von Die Storytellerin, eurem Podcast zu Storytelling und Female Empowerment mit jeder Menge Role Models. Hört euch am besten gleich noch eine Episode an für noch mehr Selbstbewusstsein. Spannende Infos zu meinen Gästen wie immer in den Shownotes und auf meinem Profil bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal, eure Adriana.